Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 6. Mai 2026. Wir sind zurück, nachdem wir eine Mai-Feiertagspause eingelegt haben. Mit einem regulären Podcast und dabei ist frisch zurück aus Holland der Carsten. Hallo Podcasten.
Moin, hi.
Wir stellen ein bisschen was um an diesem Podcast, haben wir entschieden, dass wir, du segelst ja jetzt sehr viel, aber wir haben Zuschriften gekriegt, ganz viele immer, und dann haben ein paar Mal jetzt gelesen, dass Leute sagen, ja, erzähl das auch am Ende, weil wir lesen immer die Themen, die drin vorkommen, und dann wollen wir dann, sind wir dann auch heiß. Deshalb musst du immer, ja, der Kaiserhappen nannte man das, das Beste am Schluss. Carstens Segelerlebnisse. Und vorweg, liebe Hörer, wenn ihr vorhabt, das ist jetzt Werbung, wenn ihr euch noch eine Rettungsweste kaufen wollt, dann gibt es gerade eine 100 Jahre Jubiläumsaktion von unserem Podcast-Partner Sekuma. Denn wer sich eine aufblasbare Rettungsweste aus dem Sekuma-Programm kauft, also Sportprogramm, kriegt eine so eine Solas-Seenotleuchte gratis dazu. Das geht noch bis zum 9. Juni. Und den Link stecke ich hier in die Shownotes. Ansonsten könnt ihr auch sekuma.com/100-Tage-Aktion und dann kommt ihr auf diese Aktion. Das mal vorweg. Und was für eine wunderbare Einleitung, Carsten, zu unserem ersten Thema. Rettungswesten hätten in dem Fall wahrscheinlich auch nichts geholfen, denke ich mal, wenn du unter Deck auf so einer Superjacht bist. Es war wieder ist es jetzt bald irgendwann im August, jährt sich der Untergang der Bayesien 2 Jahre, also dann haben wir zwei Jahre
ist das schon her.
Ja, ja, ich weiß, ich war gleich am ersten Tag dabei, 2024, ich war gerade frisch in Kiel.
Stimmt, und ich war doch am Omasee, du warst so einer Ruine, in so einer Kirche mal rumgelaufen, wir haben immer telefoniert, das war sie auch noch, wo das gerade ganz aktuell war. Ja.
Du warst im Koma am See.
Im Koma, genau.
Die Geschichte reißt, also sie kommt immer wieder, ich meine, wenn man das so, wie oft ich da schon drüber geschrieben habe, ich stecke da echt tief drin in dem Thema, seitdem ich da dabei bin, aber es gab ja jetzt Klagen von Judith Packard gegen die Witwe, die dann verarmt, es ist echt ein Ziehen und Channel. Jetzt kam letzte Woche die Meldung, es ist nicht offiziell von der Staatsanwaltschaft rausgegeben worden, aber es ist wohl jemand durchgesteckt worden von Sky News. Und die haben natürlich, wie sich das für einen anständigen Journalisten gehört, gleich drüber geschrieben und das verbreitet. Und das ist auch nicht dementiert worden. Die italienische Staatsanwaltschaft hat jetzt Ermittlungen, also die haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, wir haben so Experten befragt. Und die kommen zu dem Schluss, dass sie jetzt ermitteln gegen die Crew und gegen den Kapitän, ob die Fehler gemacht haben. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang, steht aber in einem krassen Verhältnis zu dem, es gab letztes Jahr, gab es diesen MAIB-Bericht, das ist die Maritime Accident Investigation Branch, das ist praktisch so die britische BSU, diese Unfalluntersuchungsbehörde, und die haben einen Zwischenbericht veröffentlicht und da ganz klar geschrieben, dass sie vermuten, dass das an der Stabilität dieses Schiffes lag, dass das in diesem Sturm, wird gleich auch noch wichtig, gekentert ist. So. Da wundert man sich jetzt und sagt, warum sagt denn die Staatsanwaltschaft? Und die haben praktisch die Crew, also da war kein Wort von, es war auch kein Wort von offenen Luken oder sowas. Angeblich sind die auch alle geschlossen gewesen. Deshalb waren jetzt viele verwundert, dass die Staatsanwaltschaft sagt, vielleicht war es doch die Crew und der Kapitän. Und dann haben wir darüber geschrieben. Und dann kommt natürlich, und dann schreibt natürlich, das ist bei dem Fall echt krass. Dadurch, dass da, wenn da jetzt normale Segler ums Leben gekommen wären, wird sich da überhaupt niemand mehr für interessieren. Mhm. Also von der, ich spreche jetzt von dieser Boulevard, gerade von den Boulevardmedien oder von den großen Leitmedien. Das wäre denen dann egal. Aber das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die immer noch zieht, weil ne, Mike Lynch kommt dann immer vor und der war ja Promi und Tech Tycoon und ja. Dann ist natürlich dieses Luxusschiff und Milliardär, genau, ersoffen und so, das ist natürlich schon, hat so ein bisschen Titanic-Vibes dann. Und dann lese ich mir das durch und schreibe drüber und siehst du, was ich das erste, ich glaube, im Fokus stand, so sinngemäß, die Crew ist schuld, die haben es ganz verkackt. Nein, es ist doch gar nicht klar. Und was hast du denn gedacht, als du gehört hast, jetzt wird doch gegen die ermittelt? Hast du gedacht, so haben die doch Mist gemacht oder was war so dein erster Impuls?
Ja, natürlich schon. Ne? Man versucht sich da ja auch rein zu versetzen. Klar, es ist zwar eine Mega-Yacht, aber irgendwie so mit Segelwissen geht da ja jeder so aus seiner Warte so ein bisschen ran und versucht das irgendwie so einzuschätzen. Aber dass diese ganze Wetterproblematik spielt ja auch eine Rolle. Wie doll war denn tatsächlich das, wie stark war der Sturm oder das Phänomen, wie außergewöhnlich war das? Und da überlegt man ja schon auch, war das vorhersehbar? Aber ja, eine Meinung kann man sich da oder natürlich nicht bilden irgendwie in dem Sinne. Und da ist es natürlich gut, wenn es jetzt Untersuchungsberichte gibt. Und deshalb kommt das Thema jetzt auch wieder hoch, weil es ja vermeintliche Erkenntnisse auch gibt. Und die werden nur unterschiedlich interpretiert.
Ja, man muss dazu sagen, so ein Zwischenbericht ist eigentlich ist wie eine Auftaktveranstaltung. Die gucken sich das an, sagen, wir vermuten Stabilität. Und jetzt, seitdem arbeiten die, das Schiff ist ja auch mittlerweile geborgen. Und das wird es noch ewig dauern. Das ist diese britische Behörde, die natürlich untersucht, weil der Eigner Brite war. Klar, das ist natürlich, deshalb hängen die damit drin. Wenn da ein Grieche drauf gewesen wäre, hätten die sich nicht eingeschaltet, dann hätten das andere gemacht. Die italienische Staatsanwaltschaft schaltet sich ein, weil das vor Sizilien passiert ist und die natürlich auch ermitteln müssen, ob da einer Mist gebaut. Und im Grunde, ich habe es heute auch so geschrieben, ich habe ja wirklich ein sehr langes Stück drüber gemacht heute, und das mal so aufzudrösen, wie kommt es eigentlich dazu, dass da zwei ermittelnde Behörden zu völlig anderen Schlüssen kommen? Schlüsse ist das Wort. Es ist sogar keine Schlüsse. Ich habe das verglichen mit einem Autounfall. Wenn da jemand irgendwie aus einer Kurve getragen wird und stirbt oder drei Leute sterben in einem Auto, dann kommt die Polizei, die sprechen mit Zeugen, machen mit ihren Maßbändern, gucken sie wie ist der eigentlich gefahren, machen Fotos, Drohnenfotos, gucken sich an, so hat der gebremst, wie schnell war der dann? Der Gutachter guckt sich das Auto erstmal an und sagt so, ist das Auto, das liegt ja ein bisschen tiefer, ist ja ein großes Auto, irgend so ein Bentley oder so, ist der vielleicht falsch getuned oder gab es da technische Probleme oder. Gibt es so einen Fall mit Tesla, mit diesem Autopiloten?
Ja.
Habe ich in dem Zuge, ich habe da mich so tief rein recherchiert und da gibt es auch so, da wird halt verschieden, die einen recherchieren im Hinblick auf die Technik, die anderen auf menschliches Versagen. Und eine Staatsanwaltschaft recherchiert nicht auf die Technik. Die gehen erstmal da, die gucken erstmal strafrechtliche Sachen. Und eine Werft kannst du so nicht, ein Unternehmen kannst du so nicht strafrechtlich belangen. Also kannst du nicht sagen, du bist schuld. Und das ist praktisch die Aufgabe dieser Untersuchungsbehörde. Die gucken sich das an, wie das technisch alles funktioniert. Und die Staatsanwaltschaft guckt, gibt es da eigentlich, vielleicht hätte die Crew das verhindern können. Haben die vielleicht eine Schuld oder eine Mitschuld oder haben die da auch mit zu tun? Was ich bemerkenswert finde, ist, dass es hieß, es war kein außergewöhnliches Wetterereignis.
Ja.
Das ist eine relativ absolute Einschätzung, muss man sagen, weil mit 63 Knoten, wenn du jetzt einen Segler fragst, sind 63 Knoten viel, wird er sagen wenig oder wird er sagen nein oder ja? Der wird sagen, Alter, hat das geballert. Das hat schon richtig geballert.
Ja.
Warum die sagen, das war ja gar nicht so viel Wind, das finde ich bemerkenswert, hängt aber von den Experten, die da dran gelassen wurden. Und klar, vielleicht gibt es natürlich, es wurde auch gesagt, ja, die Briten wollen es jetzt auf die Werft schieben. Und die Italiener wollen es auf die Briten schieben, auf die Crew, weil die ihre Werft schützen wollen. Die ja lustigerweise, Perini Navi gehört ja zur Italian Sea Group. Glaube ich jetzt nicht, das wäre mir sehr sizilianisch, aber es bleibt spannend. Und letztendlich werden sich beide Ergebnisse, irgendwann wird das übereinander gelegt und geguckt, ob es da eine Schnittmenge gibt und dann wird es so sein, also ich sag mal, es würde mich nicht überraschen, sagen wir es mal so, wenn beides irgendwie eine Rolle spielt. Und wenn es so ist, wenn das Schiff von der Stabilität, man muss immer bedenken, es gibt ja mehrere von diesen Booten, die sind alles Zweimasten, alles Ketch, das war der einzige Kahn aus dieser Reihe, der einen Alumast, den höchsten Alumast der Welt zu der Zeit hatte. Und das beeinflusst natürlich die Stabilität zu unserem Schiff.
Ich muss ja auch sagen, die Werft ist doch inzwischen pleite, ne?
Ja.
Hängt natürlich auch an dem Fall. Aber jetzt wo du auch gerade sagst mit dem Wetter.
Die haben kein Schiff mehr verkauft seitdem.
Ja, ist ja auch klar. Da denkt man jetzt, jeder hat ja irgendwie davon gehört und das ist natürlich ein
Markt. Ich hatte auch überlegt, aber dann habe ich gesagt, nee, komm, lass mal.
Lass mal lieber, ne? Aber wo du gerade sagst, mit dem Wetter, ich habe doch in Erinnerung, also das war ja. Das war doch so heiß, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes richtig, richtig heiß, dass das Mittelmeer zu dem Zeitpunkt, und da soll es doch an der Küste, auch an anderen Stellen in dem Bereich Wasserwirbel aus dem Grund, ja auch Wasserhosen, die sich da auch aufbauen, alles. Das ist doch völlig, ist das nicht nochmal bestätigt worden? Weil wenn die jetzt sagen,
okay, gibt es ja sogar diese Videoaufnahmen, wo man das Schiff im Hintergrund sieht.
Eben, ne?
Ja. Beleuchtet, da fliegen im Vordergrund die Stühle rum. Gut, jetzt kann man sagen, das passiert an der Ostsee auch, dass die Stühle rumfliegen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass die sagen, na gut, das passiert. Wir hatten, ich weiß, ein, zwei Wochen vorher habe ich einen Monat vorher habe ich einen schönen Artikel geschrieben, der hieß La Gotta Fria, der Kaltlufttropfen. Wird sich jeder dann erinnern, als in Formentera da eine ganze Flotte an Land gespült wurde, weil es richtig kachelte.
Ja,
das in dem Jahr war das Mittelmeer so wieder so warm. Genau, das passiert halt öfter mal.
Ja, und auch immer öfter, ne? Weil ich meine, die Temperatur steigt und das ist jetzt einer der großen Effekte da im Mittelmeer. Ich stolper jetzt immer wieder drüber, ne? Die ganze
Umwetterung. Ja, es ist furchtbar. Das Wasser ist so warm. Sehen, ne? Also ich weiß nicht, wie es jetzt stand. So letztes Jahr war es auch wieder so warm. Das war Glück, dass das nicht passierte. Aber das veranlasst wahrscheinlich zu dieser Aussage, es war jetzt kein ungewöhnliches Wetterphänomen, weil es mittlerweile gewöhnliche Wetterphänomene sind.
Ach so, das kann natürlich auch sein. Aber sag doch mal, so, was ist denn deine, du hast dich ja jetzt auch intensiv damit beschäftigt, hast du so ein Gefühl, auch wenn das jetzt nicht tiefste Untersuchungsergebnisse sind, wie das alles irgendwie zusammenhängt, kann man das irgendwie schon sagen? Also, oder was
also sagst ich, du denn dazu? Ich glaube, also ich persönlich glaube, dieser MIEB vertraue ich so als Untersuchungsbehörde. Ich bin da ja auch bist du da auch bei denen im Newsletter? Dann kriegst du immer diese Untersuchungsergebnisse. Genau wie BSH, die haben auch BSU. Die haben auch immer super Job. Also wie die das und genauso arbeiten die. Also die gehen wahnsinnig technisch analytisch vor und die werden sich hüten, bei dem, was dahinter steht, auch mit so einer riesen Gruppe, die ja auch irgendwie um sich gebissen haben, wie blöd, und jeden verklagt haben. Auch New York Times haben sie verklagt und. In meiner Wahrnehmung, sage ich mal so vorsichtig, falls Herr Italian Sea Group, Giovanni, the Italian Sea Group mithört, ciao Giovanni, in meiner Wahrnehmung in meiner Vorstellung glaube ich, dass das Schiff durchaus Stabilitätsprobleme hatte bei so einem Wind. Ich glaube aber auch, dass wenn man da drauf reagiert hätte, hätte man das Schiff auch, das ist zwangsläufig, dass das Boot bei 63 Knoten absäuft. So, das wird zwangsläufig nicht so sein. Ich glaube, das hätte man vielleicht noch retten können. Das ist aber mein Glaube, meine Vermutung als Laie, was klar. Segeln insbesondere angeht und insbesondere also Segeln angeht, insbesondere Segeln von Schiffen mit, wie lang war sie? Das war ein Riesenteil. Ne?
Oh Gott, ja, kriege ich habe ich jetzt auch nicht mehr drauf.
Habe ich vergessen, 54 Meter, ich weiß nicht, wie viele Meter die hat, das ist ein Riesenkahn gewesen. Ja. Also es wird immer herangezogen, der hier die Sir Baden and Powell, die daneben lag, hat das ja auch geschafft, der hat dann den Anker und hat mit Maschine und bla. Völlig anderer Kahn, muss man auch dazu sagen. Also völlig, wenn die um die Wette segeln, ist die Bayesian, fährt da Kreise um die. Das sind halt zwei völlig andere Bootskonzepte. Das kannst du, ich weiß nicht, wenn du so einen alten Langkieler, so eine Rassi und eine, was weiß ich, Jay nebeneinander liegst, dann die Jay legt sich auch eher auf die Backe als die Rassi. So, das ist
unterschiedlicher
halt
so. Geht's kaum. Das sind die beiden Enden, Konstruktionsenden, ne?
Ja. Genau. Und ja. in diesem MAIB-Bericht, die haben halt so erstmal vorgerechnet, wann der Kahn sinkt oder wann der Kahn in eine Krängung kommt, aus der er nicht mehr rauskommt. Und dieser Wind wurde erreicht. So. Und angeblich, ich hatte das schon, ich glaube, 3 Tage nach dem Sinken hatte ich mit einem Insider gesprochen, der rief mich an. Also der ein auf dem echter Boot war. Insider.
Insider in dem Boot war.
Der sich mit solchen Booten total gut auskennt.
Ja.
Und der hat gesagt, du, das ist klar, was da passiert ist. Die Karre war einfach scheiße. Das war dessen Aussage. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Werde ich auch niemals verraten. Habe ich ein paar Mal gehört. Weiß ich jetzt nicht, aber da wurde schon vermutet. Und angeblich ist dieses Stability Booklet, das der erste Eigner immer bereicht bekommt von der Werft, hat der zweite Eigner nicht bekommen. Also dieser James Cutfield, der Captain, wusste gar nicht um diese ganzen Daten und Zahlen, wann dieses Schiff
Problematik.
Genau. Und dann hieß es ja erst, das war ja die erste Vermutung, die haben die ganzen Luken aufgelassen, die haben Party gefeiert, da war alles warm und es war warm im Schiff, die haben alles aufgelassen hinten. Da, dann diese Seitenluke war auf. Stimmt alles nicht, es war alles zu, nachdem die geborgen wurde, soweit ich weiß. Also, die Fehler, das habe ich auch, ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, viel Hörensagen, was bei Sky stand, dass da vielleicht die Luken aufgelassen sind und so. Nee, das ist ja mittlerweile hinfällig. Ich glaube, das ist noch so eine alte Erzählung, die sie übernommen haben, so habe ich es gelesen. Ich weiß nicht, ob da jetzt neue Erkenntnisse sind, dass da doch irgendwas auf war, aber hat man auch gesehen nach der Bergung, da war nichts auf, da war alles zu.
Ja, da hat man noch drauf gewartet, oder ob da noch ein Loch auf der anderen Seite ist, wo dann rauskommt, dass die Mafia da ein Loch
gesprengt
hat. Mossad.
Letzte Woche wieder gelesen, das war der Mossad.
Ja, ja. Erst war Mafia, weil ja, na klar, ist ja Sizilien, ist ja Mafia.
Lustig fand ich die Aussage, dass es ist ja auch einer aus diesem Anwaltsteam von dem Lynch, ist ja irgendwie beim Joggingunfall in der gleichen Zeit ums Leben gekommen in England oder sowas. Und da schrieb, solche Zufälle gibt es nicht. Und da habe ich nur darauf geantwortet, doch, deshalb heißen sie Zufälle.
Stimmt. Ja, also. Ja, hast recht. Das ging ja am Anfang, okay, das war jetzt eine andere Phase, da ging es ja hoch her. Und deshalb, aus dem Grund hat es natürlich auch so eine Tragweite bekommen, das Thema, weil alle irgendwo drauf eingestiegen sind oder meinten, drauf einzusteigen. Ja klar, wir versuchen es natürlich auch irgendwie, aber ja, okay, aber um da ein bisschen roten Faden reinzukriegen.
Bleibt jetzt spannend. Es ist der gleiche Reflex immer. Die Boulevardmedien drehen immer durch und haben sofort einen Schuldigen gefunden, obwohl die auch schreiben den Namen falsch. Die haben, weiß nicht, dann auch so null Ahnung. Ich würde mir niemals anmuten, jetzt einen Politik-Podcast zu machen oder einen Wirtschafts-Podcast, weil davon habe ich dann wieder weniger Ahnung. Aber dann sind da halt irgendwelche Redakteure, die ja, der Kapitän ist schuld. Es ist noch niemand in U-Haft und es wird einfach ermittelt, ob das sein könnte. So, ja. Das ist das Ding. Aber auch der deutsche Segler kommentiert, wir waren ja nicht die Einzigen, die darüber geschrieben haben, wir waren die Ersten, nämlich die Einzigen, kommentiert dann, ja, das hätte man nicht wissen können und der Kiel war nicht unten. Der Kiel ist, hat mir dann erzählt, er wüsste das besser. Er wäre selber Ingenieur und würde seit 55 Jahren Hochseesegeln machen. Da habe ich gedacht, ja gut, dann, also der hat die MAAB für bescheuert erklärt. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn du 55 Jahre Hochseesegeln machst, dann sei ja jetzt nichts gesagt. Ruf bitte die MAAB an. Ja. Nein, natürlich immer dieser Reflex, ja, das hätte man irgendwie Seemannschaft schlecht und bla. Also James Cutfield kenne ich nicht persönlich. Wenn du aber einen Job kriegst als Kapitän auf so einem Schiff, dann hast du nicht den SPF-BIN. Nee. Also den hast du vielleicht auch, aber du kannst das. Garantiert. Also über den Mann ist relativ wenig zu erfahren, aber ich möchte nicht wissen, auf was für Kähnen der schon rumgetut ist. Sowas kriegst du nicht, weil du mal die Contender-Regatta am Dümmer. Also bei aller Liebe, aber gewonnen hast.
Wobei man sagen muss, ich meine, da kommt man einmal im Kopf, also Fehler machen die Jungs ja im Grunde auch, wenn dann kommt dieser, wie heißt der, Schettino oder so, von der Costa Concordia. Naja, der wird auch so eine Ausbildung mal genossen haben und da kam er nun dann doch bei raus, dass er, ich krieg's den Fall kriege, den müssen wir jetzt auch nicht aufrollen, aber.
Der war,
naja, der das war ja völlig beschuldigt. Das wäre jetzt auch schon rausgekommen, also wenn es da irgendwie so ein, ja, wenn das so ein Vogel gewesen wäre, ja.
Mein Sohn ist seit einem halben Jahr, der wird jetzt 6, total auf dem Titanic-Trip. Also der kann dir alles sagen. Der kann dir Titanic, Britannic, Olympic, also das sind da drei Schiffe gewesen. Der kennt sich wahnsinnig aus. Carpathia hat nur einen Dampfstoff gehabt und der Imperator, der kennt sie alle, der hat auch Bücher darüber. Der interessiert sich wahnsinnig für Schiffe. Mhm. Und dann habe ich ihm mal von der Costa Concordia erzählt. Da haben wir mal eine Doku drüber gesehen. Und Kapitän Schettino, der war auch ein Thema letztes Jahr bei uns, kann man. Die Headline war, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Der macht jetzt irgendwie eine Pastorenausbildung oder sowas im Knast, damit sie den vorlegt. Der war ja schon im Hotel. Wir waren am, der ist ja als erster vom Schiff abgehauen. Ich meine, der war völlig
bescheuert.
Ja, eben. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich glaube, das war von irgendeiner osteuropäischen Tänzerin verblendeter Kapitän, der gesagt hat, komm, ich zeig dir nochmal die schöne Insel. Da fahren wir ganz dicht dran.
Ja, aber der hat da auch eine Ausbildung wahrscheinlich, ne? Aber insofern, Fehler passieren ja auch.
Der hat auch den SPF Binnen, hat der, also mehr. Dann hat er See auch noch gemacht und dann wahrscheinlich noch irgendeinen Kurs, Schnupperkurs. Nee, aber da wollte ich nur sagen, mein Sohn hat am Wochenende, wir waren am Samstag, war schönes Wetter, Eckartförde am Südstrand. Und der hatte ein paar Schiffe mit und dann hat er da so im Sand gespielt und mit so einem Wasserbecken hat das da gebaut und so. Und dann habe ich denen so zugehört. Da sind alle Schiffe sind gesunken, also alle sind in Eisberge. Und dann hört ich auf einmal: Oh nein, Kapitän Schettino ist weg. Der ist schon im Hotel. Der liegt schon im Hotelzimmer. Ja. Jetzt werde ich werde Ihnen morgen mal was von James Cutfield erzählen.
Ja, geil. Mal gucken, was das ist ja eine coole Geschichte.
Ja, sehr schön. So, tote Prominente. Jetzt sind wir ganz frisch.
Wir sprechen über den Wahl jetzt erst als toten Prominenten. Stimmt, den können wir auch mal drüber
reden. Wir sprechen heute nur über Tote.
Ja, genau. Lebt der noch, der Wahl?
Lass uns erst über ein anderes Schwergewicht, nämlich aus der Medienbranche sprechen. Der heute.
Ja,
warte mal, ich hole mal gerade 15.000 Hörer dazu. Timmy, Hope. So, jetzt sind's. Jetzt schalten.
Komm da rein.
Ja, hast du gerade darüber geschrieben, ne? Ein berühmter Segler, der
nicht
nur berühmter Segler war, ist gestorben.
Stimmt, bin ich gerade. Ja, ich hatte eigentlich ein paar andere Geschichten dabei. Ich wollte noch was über die Major. Am Wochenende war in Kiel spannende Regatta mit den ganzen unseren Big Boats hier. Und was hatte ich dann noch? Die Beat 52 und den Bohrwurm. Also, das hatte ich eigentlich irgendwie gerade offen. Dann gucke ich zwischendurch und dann, Ted Turner ist gestorben. Und dachte, okay, kann man ja jetzt auch mal machen. Ne? Also, das ist immer so wie unser.
Ich wusste das nicht, dass der so eine Segel-Hintergrund hat. Also ich kannte den nur als CNN-Gründer, glaube ich, ne?
Und genau.
Mann von, wie hieß sie, Jane Fonda? Oder
Jane Fonda, genau, ist ja irgendwie, die lebt ja noch. Und ist eine Prominenz, hat natürlich auch heute dann eben alle, haben es ja auch gebracht, auch der Spiegel. Spiegel hat dann geschrieben, Admirals Cup-Sieger, nee, leider nicht. Das verwechselt man ja mal gerne, America's Cup und Admiral's Cup. Aber der hat tatsächlich, also, und das eine wusste ich jetzt auch nicht. Was ich wusste, dass der ist ja auch in der Hall of Fame vom America's Cup und der hat 1977 den America's Cup gewonnen. Und zwar nicht nur als, was sagt man immer, Syndikatsboss und Geldgeber, sondern der hat
die Karre gelenkt, ne?
Genau. Und der hat eben auch 79 das Fastnet Race gewonnen, also nicht den Admirals Cup, aber das Fastnet, das war dieses legendäre oder berüchtigte.
79 war doch, das war das Schlimme, ne?
Genau, mit den vielen Toten. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, 21 Tote habe ich gelesen, also auch mit Umfeld und Retter.
Und da ist ja parallel der Admirals Cup ausgetragen worden. Und es waren ja viel mehr bei den Fast Race ja am Start. Es war ein Fast Race, gehört ja zum Admirals Cup. Da hatte er aber in dem Moment da nichts mit zu tun und war, wenn er das gewonnen hatte, war er so schnell durch. Wobei er das nach berechneter Zeit gewonnen hat, also nach IOR jetzt damals. Also muss schon auch Wind gewesen sein. Ne? Aber die schnellsten sind, glaube ich, einigermaßen durchgekommen und hinten hat es dann gerumpelt. Also, ja, wie auch immer, aber dass der überhaupt, sag ich mal, als Amerikaner das Fast Race ist ja auch eine richtige Aktion, muss die Kiste da erstmal hinkriegen. Der hat so eine 61 Fuß von Sparkman und Stevens gezeichnet und naja, ist aber so, dass du nun ja wirklich auch, sag ich mal, im kleinsträumigen Bereich unterwegs bist, nämlich beim Match Race, im America's Cup und eben dann auch Offshore machst. Das gibt wenige Beispiele, die das tatsächlich auch können oder gemacht haben. Ja, wie auch immer. Aber die große Prominenz im Segeln hat er tatsächlich dem America's Cup zu verdanken. Und das war spannend. Und wenn ich das jetzt, ich habe es versucht, dann alles so zusammenzukriegen. Also wann war denn jetzt, hat er denn jetzt CNN gegründet hat er parallel irgendwie gesegelt? Also der kommt ja wirklich, ich weiß nämlich noch, mein Gott, 77, da war ich ja nun auch erst
79.
Ja, 79 war Fasted Race und
ach so, ja, okay.
War der America's Cup Sieg und das war ja eigentlich so die große Zeit und 74, der hat 74 auch schon quasi America's Cup segeln wollen. Also er hat nur eine Ausstattung, also hatte ein Boot und damals war das ja so, ja, der America's Cup war ja beim New York Yacht Club richtig festgebolzt. Ich glaube damals auch schon, weil der ja nie von jemand anderem gewonnen werden konnte. Und dann gab es ganz viele Teams, die eben den America's Cup verteidigen wollten. Also der New York Yacht Club hat jemand gesucht, das schnellste Team, schnellste Boot, das quasi für ihn gegen den America's Cup gegen den Herausforderer verteidigt. Und die Herausforderer, die haben ja dann immer, ob sei es aus verschiedenen Ländern, Frankreich, damals war, glaube ich, Baron Bitch oder Big heißt er. Der Bitch ist die
Baron Bitch.
Die falsche Übersetzung vom Wortlaut her. Aber das ist diese schnell Feuerzeuge erfunden hat, Big Feuerzeuge.
Big, ne? Ja, okay.
Genau. Und der ist damit rein. Und der hat damals, glaube ich, auch herausgefordert, aber eben, ja, da waren mehrere Länder, aber das heißt, auf der einen Seite gab es mehrere Syndikate, die für den New York Club quasi eine Qualifikation gefahren sind und dann der Sieger durfte dann verteidigen und davor den Cup. Den hat es auch versucht, hat es aber nicht hingekriegt. Und dann hat er witzigerweise die Siegerjacht gekauft von Ted Hood, auch eigentlich ein bekannter Segelmacher von damals.
Der hatte auch damals schon Kohle, der hat CNN hat er 85 gegründet. Und der hatte vorher so ein Broadcast-Unternehmen, hat so Fernsehsendungen produziert oder einen Sender gehabt praktisch. Und hat, das weiß ich noch, das war so der erste, so ein Pionier, der so das Kabelfernsehen genutzt hat,
ja.
Das wusste ich noch von dem. Ich habe auch mal über den was gelesen.
Weil richtig, ja, genau. Und auch jetzt gar nicht so geplant. Also sein Vater hat irgendwie Selbstmord begangen, tragische Geschichte, gar nicht so ausgeführt. Dann hatte er plötzlich so ein Werbeunternehmen, na, ich weiß nicht, am Hals oder auf jeden Fall musste er es plötzlich führen in jungen Jahren und hat dann mit dem Ding, also in Atlanta, hat er das dann quasi, ist er in den Schritt so in diesen Medienbereich gegangen, wo es dann losging. Er hat, glaube ich, erste Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen quasi mit groß gemacht und hatte dann auch ein Basketballteam gekauft und ein Baseballteam und dann hat es auf seinem Sender quasi übertragen und das war dann das Ding, wieso das,
ach, krass,
abging, ja. Hatte die Rechte drauf gehabt und dann. Und dann wurde das zu der Zeit. Und dann ist eben noch, wie gesagt, mit CNN, ich glaube, der Erste, der so dauerhaft Newsmeldungen halt rausgeballert hat. Und na, und dann später sind ja nun mehrere gekommen und geht ja bis heute. Aber das war so das große Ding. Und ja, das hat alles da von Atlanta aus. Aber das große Ding, weshalb er eben im Segelsport dann auch eine Rolle spielt, dass er eben wird so Medienmogul genannt, ein richtiges Imperium da aufgebaut, dass er das auch quasi genutzt hat, seine eigene Segelei auch und den Americas Cup, um quasi darüber auch zu berichten. Und er war natürlich eine schillernde Persönlichkeit. Den nannte man irgendwie Mouse of the South, also einen richtigen Großsprecher, der eigentlich auch, ich meine, wenn du mal Wind gesehen hast, diesen Kinofilm über den Americas Cup, ist ja eigentlich relativ schrecklich, aber irgendwo auch ganz, ganz witzig, also, weil sie es so versucht haben, diese Cup-Szene da, die New York Yacht Club-Leute da im Zweireiher und mit Cappy, ne, da kann man sich ganz gut vorstellen. Und dann kommt dann eben der Typ da an, der eigentlich ein total lauter Südstaatler ist, und der hat das so ein bisschen aufgemischt, aber er war im Endeffekt einfach nachher gut am Steuer und hat dann witzigerweise, das war dann das Boot des Vorjahressiegers gekauft, Courageous, besagtem Ted,
ich hab den, Ted Wood. Ich habe in deinem Artikel den Pulli gesehen, den er am Steuer anhat.
Ja.
Was für ein geiles Outfit. Stimmt. So ein Wollpulli mit Courageous eingestickt. Genau. Das habe ich vorhin alles gesehen. Wahnsinn. Ja, und dann auf diesen schönen Booten auch noch, ne?
Ja, diese Zwölfer halt, ne, damals.
Ja, geil.
Das sind ja eher so ein bisschen, davor war ja diese Klasse, der J-Class, diese riesigen Dinge, da war das ja auch schon eine Nummer da mit dem T-Baron und bla bla, ist ja so ein bisschen, was wurde es dann zu teuer? Dann sind sie auf diese Zwölfer gegangen. Und da wurden jetzt schon, da ging es ja dann los und haben dann Designer. Und ich habe nur gelesen auch, dass Courageous einfach nochmal so designt wurde, eben noch nicht so richtig mit Tools, wie Computer-Tools, sondern hat dann jemand so über den Daumen gepeilt und dann, das sieht doch ganz schnell aus. Und dann wollte wirklich dieser Ted Hood, der das schnelle Schiff hatte, damit auch gewonnen hatte davor, war das Ding eben an ihn verkauft, weil er sich selbst eine neue Alu-Yacht bauen wollte, die schneller ist. Und ja, aber Turner hat dann eher dieses Ding quasi auch investiert und verbessert mit Segeln und was man auch immer so macht, auch mit Crew, dass er den geschlagen hat. Und dann war da ja natürlich der große Verteidiger und hat dann ziemlich locker 4-0 gegen Australien gewonnen. Also das Schwierige war eigentlich eher, der Herausforderer zu werden als Verteidiger, der Verteidiger zu werden im Wettbewerb mit den amerikanischen Teams, die war einfach viel stärker. Ne? Und ich fand das nur auch ganz spannend, weil dann tauchen so Namen auf, Gary Jobson, den habe ich noch in Barcelona kennengelernt, oder jedenfalls davor war er sogar noch in Auckland, weil der war immer der America's Cup Kommentator und man wusste eigentlich, wieso, was hat der damit, dass er auch selber so ein Taktiker war, der war im Grunde hat auch mit ihm zusammen da dieses Fast and Press gesegelt, der war immer an der Seite von Turner und hat das dann im Grunde groß gemacht halt, ne? Und das ist auf eine andere Ebene, im Grunde auch auf so eine Boulevard-Ebene gehoben, wo sind Pressekonferenzen, sind dann überliefert, wo Turner dann einfach ziemlich, ziemlich großspurig und laut und ne, auch das von sich gegeben hat, was dann eben die Medien, von was er ja quasi selber auch war, aber auch hören wollte. Und dadurch ist die Aufmerksamkeit einfach gewachsen für diese Geschichte. Und der ist jetzt, guck mal, was hat er, 87 abgetreten, hatte wohl Demenz. Hat drei Frauen gehabt. Ich glaube 14.
Was hat er? Ist er in der Szene eigentlich eher human?
Ja, scheinbar. Ne? Aber eben auch diese Jane Fonda. Das war allerdings dann später Schauspielerin und auch 10 Jahre. Aber hat, weiß ich nicht. Ich glaube, 14 Enkel, 3 Urenkel. Echt? Ja, und immer mal wieder auf dem Wasser, also der ist immer noch, wie gesagt, von Hall of Fame, America's Cup, der ist einer der Großen. Wir haben ja öfter immer drüber geschrieben, ist ja manchmal ein bisschen anstrengend, Cup und Szene und Geld und was da alles so hin und her schwebt. Jetzt sind wir ja bald in Neapel. Ob er es also mitverfolgt hat, wieder jetzt durch die Gegend gefoilt hat und wird und ob er das alles gut findet, ist immer so die Frage. Manche sehnen sich ja nochmal nach den alten Cup-Rennen da. Aber da, wenn ich dann auch schon wieder lese, die mit Vorsprung, ja, eine Minute 45 und dann sind sie 2 Stunden gesegelt. Also das war ja nun eigentlich echt totenlangweilig, wenn man sowas, sag ich mal, live wirklich verfolgen wollte. Aber, ja, aber egal. Das hatte damals seine Zeit und
Das habe ich vorhin gedacht, als ich den Artikel dann noch gelesen habe vom Podcast. Ich habe es gesehen. So, du hast da echt tolle Fotos irgendwie rausgesucht und sowas. Ja, natürlich so, weißt du, mit diesen Outfits, dann hat er irgendwie so wie so ein Jeans-Elbsegler auf oder so. Ich kann so eine Pilotenbrille, Schnäuzer, so eine richtige, weiß nicht, 80er Jahre kurze Shorts, so, also allein die Farben und so, ist klar, das ist so ein bisschen Nostalgie und da denkt man so, boah, was für eine geile Zeit, aber das jetzt mit den Karren segeln, mein Gott, stell dich an die Kieler Förder, siehst du, wie die segeln?
Ja, richtig, die fahren ja immer noch rum, wobei das sind Ältere da, die dann rumfahren, das ist die
Zeit noch davor. Super schöne Boot, aber du willst das nicht mehr, also das... Ja.
Zumindest wenn du es zugucken willst, also als Sport oder dich unterhalten lassen willst, sag ich mal, das passt einfach nicht mehr in die Zeit. Ne? Ja.
Nee, von daher ist es schon irgendwie, macht schon Sinn. Ja, der Ted.
Ja.
alte Boote, da machen wir mal kurz Helge, weil den habe ich letzte Woche getroffen hier, der hat an seinem Schiff gearbeitet.
Ja, schön.
Hat auch sein Zeug genommen. Ja, in Kiel. Der war letztes Jahr mit seinem, der hat ja so ein schönes altes Schiffchen, wie es sich gehört. Und der war letztes Jahr hier beim GfK Klassiker-Treffen und hat es dann nicht mehr geschafft, das Boot zurück nach Wesel. Und jetzt steht er hier bei mir praktisch ums Eck.
Ach so.
Jetzt noch in der Halle und Sonntag sehe ich ihn. Dann bin ich in Neustadt auf der Messe. Und der macht sein Boot auch fertig. Hat schön sauber laminiert. Alles toll. Hatte hinten das Ruder sah aus wie von einem Orca angefallen, aber die sind irgendwo gegengefahren da. Ne? Und wenn wir rückwärts einparken, hat er ein Stück mit Carbon bei dem GfK-Schiff hat er schön repariert. Ja, jetzt kommt Helge und dann.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
So, Stefan, hier ist Helge. Ich sitze hier gerade am Fenster meines Hotels beim europäischen Westsystem-Distributor-Meeting und schaue auf die Rhone und sehe bei einem Anlegemanöver, wie es da offensichtlich nicht so ganz perfekt zugeht. Das führt ja oft zu Kratzern oder zu Beschädigungen, wenn es ein GfK-Boot ist im GL-Code, ansonsten bei einem Holzboot ist es dann auch schon im Holz oder ist es nur der Lack oder bei einem Stahl- oder Aluminiumschiff ist es auch die Lackierung. Insgesamt vielleicht nicht so viel vom Blech. Aber da muss man überall irgendwas machen, damit es nicht allzu weit geht mit den Schäden. Erstmal sichern, das heißt, das kann man super mit einem bisschen 5-Minuten-Epoxy, dem G5 von Westsystem machen. Das ist erstmal eine Sicherungsmaßnahme, dass kein Wasser eindringt oder dass das Stahl anfängt zu rosten. Wenn man dann genauer untersuchen kann, kommt die Frage auf, wie tief ist der Kratzer, wie tief ist die Beschädigung, ist es im Laminat, dann muss da ein bisschen Laminat ersetzt werden, das bei kleinen Sachen kann man das mit einem Glasfaserfüller machen, 402 von Westsystem. Oder man hat das Holz ein bisschen tiefer verletzt, dann kann man ein neues Stück Holz einsetzen. Das sind dann die Möglichkeiten. Aber zuerst einfach mal mit einem 5-Minuten-Epoxy einen kleinen provisorischen Flicken drauf machen sozusagen. Dann zieht da kein Wasser ein und dann ist es gut. Ja. Ich hoffe, das hilft erstmal auf die Schnelle. Dann noch viel Spaß. Tschüss.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, ich hätte mal Helge fragen sollen, kann man eigentlich Wahltracker auch anlaminieren statt schrauben? Womit wir beim. Ey, Mann, das ist. Ich habe dir zweimal drüber geschrieben. Mich hat das Thema so aufgeregt, wirklich. Hm. Es ist.
Timmy der nicht, Wahl.
Hm. Nee, ja, jetzt würdest du schon wieder von. Jetzt würden schon wieder. Wenn du das sendest. Vielleicht schneide ich zum ersten Mal was raus. Wenn, ja. wenn das jemand hört und sagt, Carsten Kemling nennt diesen Wald Timmy, dann stehen morgen Abend 500 Leute mit Fackeln bei dir vor der Tür. Scheiße. Weil die streiten sich ja mittlerweile in diesen Chats bei News 5, bei diesem, jetzt gibt es den Chat nicht mehr, ja. diesen Sender, die da mit ihrer Kamera, die mit dem Boot hinterhergefahren ist, völlig wahnsinnig. Ja. Und dann war denen schlecht und dann haben sie sich wieder ein anderes Boot gebietet. Haben immer gesagt, das Boot ist so toll, könnt ihr spenden. Die müssen Spenden eingesammelt haben. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Kohle da geflossen ist. Weil die Leute haben denen immer gespendet. Das war irgendwie so ein Nürnberger News-Channel. Mhm. Und da haben sich dann alle vereint und da wurde auch drüber gesprochen, wann kommen denn endlich das Wahlmerch, also wann kommen die T-Shirts, die Hope-T-Shirts, und da wurde ja Hope genannt.
Hope.
Und die haben sich aber stundenlang gestritten, da auch, ob der jetzt Hope oder Timmy heißt. Der heißt überhaupt nicht, der hat keinen Namen, das ist ein Buckelwahlmann. Immer davor gesehen. Die haben sich wirklich richtig gestritten.
Die heißen alle irgendwie.
Und diese Geschichte ist wirklich. Lustigerweise habe ich gerade über die Kolumne fertig für Freitag über Schweinswale. Da ist was ein sehr lustiger Funfact über Herrn Backhaus drin, das zum Thema Meeresschutz und Till Backhaus, der, falls jetzt Leute überhaupt nicht wissen, wovon wir reden, der Umweltminister aus also er war Umweltminister, jetzt ist er erster Wahlretter. Der stand ja ständig in der Warthose neben dem Viech. Ja, krass. Und hat auch gesagt, er kennt sich auch mit Tieren aus, er hat selber auch irgendwie einen Hund oder sowas. Ich habe nur mit offenem Mund da gesessen, weil es geht um die Ostsee. Es geht aber auch ein Stück weit um den Zustand unserer Gesellschaft, weil. Wenn man sieht, Schweinswale sterben, wie heute, ich habe gerade in dieser Zeit, wo es nur darum ging, wo Leute gespendet haben, wie die Blöden, habe ich gelesen, habe ich dir geschickt, die Statistik, dass dieses Jahr, wir haben ein Rekordjahr im Mittelmeer, super, noch nie sind so viele Menschen im Mittelmeer ersoffen wie dieses Jahr, steht nicht auf Seite 1 im Live-Ticker. Diese Live-Ticker haben mich auch so aufgeregt, was in der Bild, ich hab einen zitiert im Artikel. Die Wahlliebhaberin Juliane K. aus, keine Ahnung, Uerdingen ist auch angekommen. Sie hat es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Ihr neuer Partner passt auf die drei Kinder auf. Jetzt schläft sie im Zelt. Sie möchte dem Wahl nah sein. Eine Live-Ticker-Meldung in der Bild-Zeitung.
Natürlich. Ja, und auch immer, jetzt atmet er wieder. Jetzt hat er wieder gepustet. Oder jetzt
ja,
wer,
und dieser
wer steht jetzt dann, also diese... Die, ja, also klar, wenn man einen Live-Ticker macht, muss ja dann irgendwie was vermelden. Irgendwie. Aber ich meine, es mag ja auch wirtschaftlich funktioniert haben und das ist ja dann auch immer so ein Reflex, weil natürlich sich das Medien bilden, dann tut natürlich auch das ab, was die Menschen auch dann oder was sie glauben, was die Menschen halt lesen wollen. Und haben da, Bild hat ja nur einen gewissen Erfolg, aber. Im Endeffekt ist das, was du sagst, zeichnet natürlich ganz viel ab, wo man, ich konnte auch, habe mit offenem Mund stand ich davor, gerade am Anfang, und meine, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Am besten fand ich nachher die Meldung vom Postillon, wo es dann irgendwie hieß, ja, die japanischen Walfänger. Man wüsste gar nicht, aber irgendwie, es gäbe Meldungen, da wäre eine japanische Walfangflotte irgendwie ausgelaufen, es wird irgendwie vom Skagerrak warten und man hätte die sogar gefragt, was sie denn da wollten. Ach nö, sie würden sich dann nur die Füße vertreten und das war zu dem Zeitpunkt, wo das Ding in seinem Kinderbettchen schon durch die Gegend geschleppt wurde.
Also, ja, das ist auch, man wird immer so süß Alter. Genannt, dass ja. Timmy ist in seinem Reisebett.
Reisebett, genau. So, das habe ich daran erinnert.
Ich meine, als sie da losfuhren, das Ding ist ja hier vorbeigefahren sogar bei mir vor der Nase. Mhm. Jetzt wissen eigentlich alle mal, was eine Barsch ist. Erst haben sie auch Wahlkenner haben gesagt, eine Barsch. Nein, das ist kein Fisch, das ist eine Barsch.
Doch der Barsch.
Sagen wir mal, die Schute. Ich habe mich gefragt, ihr wollt ernsthaft mit diesem Ding auf die Nordsee raus? Also ich weiß nicht, ob schon mal jemand, ich bin mal von Smögen nach Skagen gefahren, da fährst du vom Skagerrak ins Kattegat. Da hatten wir, das liegt wahrscheinlich am Wind, auf einmal, wir hatten echt Welle und dann hast du vor dir einen 150 Meter silbrigen Streifen auf dem Wasser, wo du denkst, was ist das denn jetzt? Da trifft die Skagerrak auf Kattegat, also Nordsee auf Ostsee. Und nach dem Streifen auf einmal nicht mehr diese lange große Welle, sondern tak, 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 tak. Ach, wir sind in der Ostsee. Guck mal, das merkt man richtig an der Welle. So, und da sind die rum. Und da habe ich gedacht, die können doch nicht, wenn die da oben rumfahren, das sind mehr als 3 Windstärken. Diese Schute, das kann die doch gar nicht. Ging ja auch nicht. Also da siehst du mal, wie sehr da nachgedacht wurde. Es waren ja auch nur, ich weiß nicht, Anja hat zu mir gesagt, du steigerst jetzt zu sehr rein, weil ich habe das immer verfolgt. Wenn man mal recherchiert hat, wer da die Walretter waren. Walretter. Ja, irgendein Philanthrop, der ein Buch geschrieben hat, irgendwie Traum mit einem Delfin. Das war aber,
ja.
So, der wurde dann der Walflüsterer genannt, der stand da ständig mit einem Selfie-Stick vor dem Ding. Dann irgendein ehemaliger Hells Angels, der rechten Szene, so ein, weiß nicht, wie
nennt sich,
Danny First Class TikToker.
Der so spricht.
Der auch von dem Wal überhaupt nichts am Hut hat. Also er setzt sich halt für Tierrettung ein. Das machst du halt immer, wenn gar nichts mehr geht, sagst du, ich rette Tiere und dann kannst du Spenden einsammeln. Also sorry, das ist jetzt echt so, ich bin echt aufgebracht. Dann irgendwelche Ärzte, die mit Wahlen gar nichts zu tun haben und also und Till Backhaus. So, und dann irgendwie und jetzt haben sie, jetzt ist das Narrativ bei denen, die das alle unterstützt haben, die auch Geld gespendet haben, auch viel. Ich sah Beträge 500 € an News 5 überwiesen. News 5, wo diese kleine Ticker, weißt du, wo bei CNN, jetzt sind wir wieder bei Ted Turner, wo immer die Aktienkurse unten durchliefen, lief immer verstörende Bilder, das könnten verstörende Bilder sein.
Ja,
stimmt. Und als nächstes kommt, also alle. Es waren nur 2 Meldungen. Es können verstörende Bilder sein. Wenn du das nicht sehen kannst, dann schalte ab. Und als nächstes kam hier unser PayPal-Adresse und unsere IBAN-Nummer. So, es geht. Und dann, oh, wir brauchen einen Gimbal, wenn wir mit dem Schiff fahren. Der ist so teuer, der kostet 8.000 €. Ich so, what? Die hatten noch gar keinen Gimbal dann hinterher. Also die hatten wahrscheinlich so, ihr braucht keinen 8.000 € Gimbal. Also warum wollt ihr einer 5 Knoten langsamen Schute hinterherfahren? Das ist ja völlig wahnsinnig. So, und dann hat sich ja, also ich glaube, die haben den einfach entsorgt, und es ist vermutlich genau das passiert, was passiert ist. Es gibt ja ab und zu mal einen Ping von dem Tracker, aber man weiß nicht, wo er ist, wo ich denke, hä? Aber die Vitaldaten waren am Anfang, es kommt überhaupt nichts an. Die haben sich ja zusichern lassen, oder die haben ja gesagt, wir werden die Daten nicht veröffentlichen, damit die Leute den Wahlen nicht hinterherfahren, so ein Schwachsinn, als ob da jetzt einer oben sich mit dem Sub auf den Weg macht, weißt du, die haben doch alle keinen Bootsführerschein. Wie willst du denn da oben hochfahren?
Ja, auch wenn du sagst, wie Vitaltracker, da ist ein GPS dran, ich habe jetzt noch keinen GPS gesehen, irgendwie, oder sollte eins im Einsatz sein, was jetzt irgendwelche
Herztöne... Apple Watch mit Herztönen wahrscheinlich.
Ja, also das geht ja alles kreuz und quer, und natürlich versucht man sich jetzt da auch, ja, auch Backhaus, klar, wie wird das jetzt im Endeffekt bewertet? Diese ganze Aktion will natürlich auch sehen, dass es positiv am Ende rüberkommt, weil das war das einzige Ziel auch für ihn.
Ja, sie haben ja einen Schuldigen jetzt, das ist der Kapitän von dieser Fortuna, der das Ding geschleppt hat, weil der ist jetzt der Böse. Der hätte das eigenmächtig
aufregen. Ja, bin ich auch.
Also ich könnte jetzt wirklich 2 Stunden lang ohne Atempause drüber sprechen.
Ja, aber sollten wir schon.
Das Ding lief aus dem Ruder, als dieser, wir haben ja schon drüber geschrieben, als der in Wismar auftauchte mit diesen Netzen. Da haben sie noch Sea Shepherd umgekümmert, da haben versucht, den, dann war der weg und auf einmal lag er hier vor Niendorf am Strand.
Ja.
So, dann kamen die Boulevardmedien, wird natürlich geil, wenn da so ein Wal liegt, haben ihre Kameras aufgestellt und aus dem Ruder lief es, als dieser YouTuber Robert Mark Lehmann kam, der dann, wo sie
stimmt.
Gesagt haben, stimmt. Da dachte man, der kann den Wal irgendwie in den Atlantik, der Wochen vorher noch gesagt hat, ein völlig vergammelter Wal am Arsch der Heide, und auf einmal sagte er, ich kann ihn retten. Der stand den ganzen Tag im Wasser vorm Wal, das wurde ihm als Heldentat zugesprochen. Mhm. Und hatte seine Kameraleute mit, die ihn immer vom Wal, der den Wal streichelte und dem Wal flüstert. Der muss wohl alles durcheinander gebracht haben. Und damit, da lief die ganze Sache aus dem Ruder, weil da kam die Öffentlichkeit rein, die du überhaupt nicht haben willst. Und auf einmal sind das
Wahlretter. Aber die Frage ist ja jetzt auch, was heißt denn das eigentlich? Weil ich habe wirklich parallel jetzt, ich glaube gestern, oder hast du mir das geschickt? Irgendwie jedenfalls kam eine Meldung über den Zustand der Ostsee oder gerade der Population über die Schweinswale, ne? Und dass
das mache ich ja. Das ist ja meine Kolumne.
Ach, das ist in der Kolumne.
Genau. Ist das keine Meldung? Du hast meine Kolumne gelesen.
Nein, das ist damit eingeführt. Ich habe irgendwie was.
Ja, ich hab so Daten gefunden, ja klar. Also Schweinswale.
Wie auch immer. Oder das war beim.
Das kommt Freitag, genau.
Das hast du auf jeden Fall mit bearbeitet. Ne?
Katastrophal.
Aber das ist ja genau. Genau, das ist ja nun der Punkt. Und gerade, und das ist ihm ja auch zum Verhängnis geworden, vermutlich, dass er überall, dass er da im Netz gehangen hat und vielleicht sogar was verschluckt hat und dass das alles zu dem ganzen Kram halt führt. Und es geht ja da eher um Stellnetz. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt ja auch die Meldung Thunfische, ne? Thunfische in Ostsee hatte mich jetzt auch irgendwie, wie? Die sind wieder zurück nach 50 Jahren? Da denkst du ja auch, ey, ist doch super.
Ja. Wir haben auch Kommentare, da haben vor 2 Jahren schon Leute irgendwie da in der Kögebucht Thunfische beobachtet beim Springen.
Ja, cool.
Das ist
nicht alles, ist nicht alles hoffnungslos.
Es finde ich aber lustig, dass man die da sehen kann, eben so im Spätsommer, August so rum. Mhm. Gerade so Helsingborg, diese Ecke, da im Öresund. Und da die schwimmen so schnell, 50 bis 70 km/h, und die jagen dann Hornhechte, Makrelen und Heringe. Und die sind zu der Jahreszeit, schwimmen die meistens relativ weit oben. Und dann kommen die von unten an, weil es so flach ist, haben die irgendwie keinen Platz. Und dann fressen die das Makrelchen und dabei fliegen sie aus dem Wasser. Muss ein richtig, der atlantische Blaupausentunfel. Übrigens, danke, Timmy Hope.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da siehst du mal, wie auch so Medien funktionieren. Ich meine, wir haben die Meldung am 4. Mai um 10.50 Uhr auf Segelreporter Facebook. Heute 419 Likes, 29 Mal geteilt und 88 Kommentare. Warum?
Vieles, ja.
Weil die Ostsee zu sehen ist und ein silbriges Meerestier, was
wahrscheinlich, so, ne?
Ja, Moment, der Algorithmus.
Der funktioniert so, ja.
Heute, ja, packen Wahl auf deine Seite, hast du Traffic.
Ist dabei. Ich meine, ne? Ja, wobei ich musste bei dem Thunfisch, das ist gar nicht so richtig rüberkommen. Ich musste ja sofort dran denken, kommt denn jetzt die Orcas hinterher? Weil wie wir ja nun wissen, die Orcas sind ja da in Gibraltar da unten bei Spanien, weil sie dem Thunfisch immer hinterher gehen. Also aber ich glaube, das ist ein anderer Thunfisch. Ne? Aber jetzt wäre natürlich das Nächste, das natürlich dann.
Nö, die fressen Orcas, das, die gucken sich, die sagen nicht wie der Japaner, ich esse nur Yellowfin. Die essen auch den Blaufin. Das ist ja auch übrigens, die Orcas, das habe ich auch gelesen von irgendeinem, also wirklich Meeresbiologen, einer, der sich mit Walen auskennt. Ich habe übrigens in der Kolumne auch darüber geschrieben, mit den Schweinswalen. Ich war 2001 mit, sie ist leider verstorben, ganz tolle Frau, Petra Daimer, mal essen.
Ja, das habe ich auch.
Kennst du die noch?
Ich glaube schon. Ich glaube, habe ich noch damals, die hat auch ein Buch
ganz geschrieben. Ganz tolle Frau. Ja, die hat unter anderem zwei Was-ist-was-Bücher geschrieben. Das meine Kindheitswissensbücher. Ja, das Buch der Wale und das Buch der Papageien.
Genau.
Petra ist leider 2024 verstorben. Ich habe damals ihrem Mann Hans-Jürgen, der beim NDR war, dem hatte ich mal eine Mail geschrieben, der hat nicht geantwortet. Ich hoffe, dass es noch gut ist. Mit denen konnte ich nichts finden. Die hat mir damals schon, da habe ich ja diese DVDs gedreht oder produziert da über die Revierführer über die Ostsee, wo die ganze Ostsee abgesegelt sind. Und da hatte die mich angeschrieben, ob ich irgendwie helfen könnte mit der GSM. Die ist auch aufgelöst, das zum Thema Walschutz. Die Gesellschaft zum Schutz der Meeressäuge gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr, weil die
genau
nicht unterstützt. Und die hat damals schon gesagt, ey, wir brauchen Stellnetze an, Stellnetze mit Pingern, die Geräusche machen. Das ist gar nicht schwer. Das machst du einfach dran. Du schreibst es vor. Gibt's und das zur Kolumne. Ja. Ich mache einen kleinen Spoiler. Mhm. Da kommt jetzt gleich Till Backhaus auch ins Spiel. Das könnt ihr euch ja Freitag lesen. Das ist völlig irre.
Voll der den Cliffhanger-Spoiler, du bist ja voll dabei.
Schweinswal. Wir reden ja immer über, die Jungen müssen segeln. Kann sein, dass die Jungen, die jetzt anfangen zu segeln, die nicht mehr sehen an der Ostsee. Schade. Mhm.
Ja. Wir wollen ja positiv sein. Guck mal, wenn der Thunfisch jetzt kommt, dann bringt er erstmal die Orcas mit und dann kommen die Schweinswale auch wieder und dann machen die Stellnetze kaputt. Was auch immer. Irgendwas.
Die Orcas schaffen es. Die Orcas schaffen. Ich habe zum Glück ein Stahlboot, da passiert ja nichts. Ich kann mein Ruder aufholen.
Das Ruder.
Ich behalte Gisela. Ja, das ist ein Ruderblatt, kann ich aufholen.
Perfekt. Kann ich auch bei meinem Container.
Super Überleitung. Wir gehen jetzt auf dein Contender-Wochenende.
Ich dachte, du
wärst nicht. Weil wir haben ja heute Abend noch, wir müssen ja auch irgendwann aufhören in 10 Minuten, weil heute Abend ist ja dieses zweite Teil Jahrhundertspiel Fußball.
Ja.
Komm, gib du einen Tipp ab. Wir tippen jetzt, bevor das Spiel anfängt. Und morgen, wenn der Podcast online ist, sagen die Leute, boah, sind die blöd. Sag du.
Ich sag 8-7 für Bayern. Also.
Echt?
Aber das wäre dann Ausgleich. Nee, das wär, nein, natürlich nicht. Aber ich würde schon denken, dass das Bayern gewinnt und dass sie das irgendwie drehen. Aber jetzt, jeder erhofft sich natürlich jetzt wieder so ein Hammerspiel. Irgendwie.
Ich hoffe auch, dass die Bayern das schaffen, weil ich finde auch den Company so sympathisch.
Ja.
Kurzer Fußballabgleich. Aber ich habe so ein Gefühl, dass die heute Abend eine richtige Packung kriegen.
Meinst du?
Nee. Ja, die haben auch so viele Tore. Aber egal. Morgen früh werden mich alle für lächerlich.
Wir werden es wissen.
Wir sind beim Sport.
Ja.
Carsten, sag mal, du warst segeln. Mein Spleiß hat gehalten. Ich habe immer Angst um meinen Spleiß.
Ja, das ist unser Running Gag irgendwie, weil du Kieler Woche ja meinen Großfallspleiß gemacht hast, weil ich des Spleißens immer noch nicht mächtig bin. Also ich wollte das, hätte das im Winter mal aufholen können, da diese Lücke in meinem Tool-Kit. Ja, aber.
Wir können ja mal einen Podcast. Nee, der Podcast ist Spleißguss echt blöd.
Stimmt. Ist relativ schwierig. Nein, ist ja gar nichts Großes passiert. Ich habe jetzt meine erste Regattasaison ist eröffnet am Wochenende in Medenblick. Das war ganz, ganz schön. Ich habe meine Frau eingepackt, war mit dem Bus unterwegs, endlich das Schiff wieder dahinter gehängt. Und Medenblick ist auch dieses Jahr Weltmeisterschaft, also Anfang Juli. Deshalb war das jetzt auch ganz schlau, da nochmal hinzufahren. Und das ist, man weiß nicht, keine große Regatta, 25 Boote, eine ganze Menge OK-Jollen, die finde ich aber auch übrigens auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, 45 OK-Jollen, die haben in Dänemark oder in, ich glaube, Kopenhagen, Skovsovit, haben die ihre Weltmeisterschaft, diese über 200 Boote. Ich frage mich ja immer, oder ist ja, wo was passiert eigentlich mit dem Regatta-Segeln? Das wird doch weniger weltweit generell. Und ich sag mal, wir Babyboomer haben noch mit riesigen Feldern gesegelt, auch in den Jugendklassen. Und inzwischen sind das alle ältere Menschen, wie ich auch. Und die segeln, einige segeln Contender. Letztes hatten wir ja auch 160 bei der WM. Aber sehr, sehr viele segeln eben OK-Jolle. Findingi, ich habe ja letztes Jahr auch mal, durfte ich mal reinschnuppern in die Findingi Deutsche Meisterschaft, hab dann ein Boot von der Klasse bekommen, hat auch sehr viel Spaß, sind alles nur Gewichtsklasse ist ein bisschen höher, das ist dann eher so im 90 bis 100 Kilo Bereich und drüber manchmal auch und naja, alles sehr nette Leute, die alle noch immer noch Spaß haben an den komischen Hobby Regatta-Segeln, aber einfach die Community macht Spaß. Ja, und bei uns war eben jetzt, wie gesagt, Contender. Ich hatte wieder ein bisschen Bastelstunde. Erste Rennen ist mir direkt, ich hatte mir so einen neuen Block angebaut, Fußblock, den ich vom Drachen abmontiert habe. Oh, muss ich morgen wollen wir nochmal Drachen segeln, muss ich wieder mitbringen, weil ich den mit so einer Kipp Vorrichtung, wo man die Großschutt einklemmt und irgendwie war dann eine Schraube, die ich nicht gesehen habe. Ich bin nur vom Slip runter, dann hatte ich das Ding in der Hand. Also
Moment, da muss ich kurz reingrätschen.
Ja.
Weil ich wusste ja und ich habe auf Manage the Sale geguckt, wie es gelaufen ist. Mhm. Und dann sehe ich Carsten Kemmling, Race One, DNC. Genau. Da habe ich nur gedacht, oh, der Spleiß, scheiße.
Der Spleiß, dachtest du, mein Spleiß wäre auch gegangen, genau, nee. Nee, war dieser doofe Block und es war ja auch nichts Schlimmes, wie gesagt, der hat sich irgendwie in der Mutter gelöst an der Stelle, weil ich den ja auch, das kannte das Ding, ich dachte, das ist vielleicht, das wollte ich mal ausprobieren, weil das ganz schlau ist, im Hotel hast du immer ein Problem bei wenig Wind, zieht man sich am Trapez quasi höher, weil er ja nicht den vollen Hebel aus hebeln möchtest, weil dann würdest du nach Luft kippen, sondern man ist so quasi so eine Tiefkniebeuge so, und wird vom Trapez gehalten. Und dann hast du natürlich auch einen anderen Schotwinkel zum Großschotblock und da wird's dann, musst du mit dem Fuß so, dass es die Schot runterdrücken, damit es in der Klemme hält und diese Mechanik da, die fand ich jetzt eigentlich ganz cool. Hab das eben, wollte es ausprobieren, um einen Schritt weiterzukommen. Naja, hat halt nicht hingehauen. Und dann habe ich da irgendwie, bin ich zum Auto gerannt und hab mir eine Zange geholt, du brauchst ja dann Werkzeug, das war alles nicht dabei und bin im Endeffekt dann einfach nur zu spät gekommen, nichts Dramatisches. Und ja, insofern war jetzt auch nicht so schlimm, danach bin ich ganz, ganz gut, oder bin noch im fünften, und aber im dritten Rennen des Tages.
Ich die Manage-to-Sale-Seite in die Shownotes, kann sich jeder.
genau.
Nein, du hast ja auch einen ersten gemacht und so, das war ja.
Ja, das war, ich sag ja, das waren ja die Dramen, weil jetzt in dem dritten Rennen ist dann, das war dann Tag, ist mir kurz vorm Ziel ein Trapez gerissen. Also die sagen immer alle schon, oh, jetzt kommt der Kemmling wieder in die Baustelle. Ich bin aber eher genervt, weil ich dann auch denke, okay, Lasersegel ist halt einfacher, da geht nicht so viel kaputt und du hast ja doch ein paar Variablen dran. Aber es war einfach ein altes Ding und dann ist der Ring so ein Tau abgewetzt. Das andere habe ich dann jetzt auch ausgetauscht. Also hing ich schön mit dem Rückwärtssalto kurz vorm Ziel irgendwie im Wasser. Das war so eher so ein gebrauchter Tag. Aber danach war es was gut, genau. Ich habe noch einen ersten. Es war aber auch, ich will mal sagen, ein bisschen glücklich, weil ich es zum ersten Mal, glaube ich, immer so ein Steuerbordstart. Also vor dem ganzen Feld geglückt, was man normalerweise, ich finde sowas immer, man macht das eigentlich nicht, weil du gehst davon aus, dass die anderen dich lassen. Du hast es eigentlich nicht im Griff, wenn dann einer, wenn die eigentlich nicht kommen, auch mit Vorfahrt auf Backbord, sondern du kannst quasi auf Steuerbord direkt an der Startlinientonne mit Wind von Backbord halt vorwegfahren. Das klappt normalerweise. Ihr hat da irgendwie hingehauen. Wir haben vorher ein bisschen rumgewitzelt mit meinem Kumpel Maisi. Irgendwie gesagt, mach mal, ist doch eigentlich viel besser hier die Linie. Und das hat geklappt und war sogar noch ein Sieg. Also ist eigentlich auch nicht zu hoch einzuordnen, weil es eben an dem Start hing. Aber trotzdem, das hat alles ganz gut funktioniert.
Naja, gut, wenn du siehst, irgendwie so, wenn jetzt dein DNC rausnimmst.
Ja.
Und dein Trapez rausnimmst, du hast irgendwie 5-1-4-6-3, ist ja super.
Ja, ich habe jetzt auch, weiß ich, bei dem Trapez, das erste ist ein Streicher hat man immer dabei. Ich meine, da war ich, weiß ich nicht, so im siebter war ich jetzt auch nicht besonders toll, aber es wär wahrscheinlich dann dritter geworden. So bin ich jetzt sechster geworden. Ist auch völlig egal, es war eher so ein Testding. Ach so,
du machst dann mit einem Messer, schneidest du dir das Trapez durch, wenn du
nicht. damit man auch.
Damit du sagen kannst, okay.
Nein, es geht darum, das Material auch zu testen und zu sehen. Und das waren wirklich. Also die ersten beiden, das sind für mich die WM-Favoriten. Hier Christoph Hohmeier hat gewonnen, der auch schon Europameister war, ist eigentlich seit Jahren mit der beste deutsche Segler. Und der Holländer Pim, der war auch schon bei Olympia, den halte ich für den nächstkommenden Weltmeister. Eigentlich, der hat ein neues Schiff von übrigens Carsten Kraus aus Kiel. Nee, Kiel, auf jeden Fall Umfeld Kiel, weiß nicht, wo er genau seine Werft hat, aber der baut Contender und Pim hat sich einen neuen Contender wirklich bauen, hat er zum ersten Mal gesegelt. Also die waren, und da konnte ich dann hin und wieder mal mithalten. Hab das gemerkt. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl, dass sie nicht komplett alleine, aber die haben natürlich eine viel bessere Serie, kriegen ihren zusammen und auch bei wenig Wind. Aber es hat Spaß gemacht und mal wieder auf dem. Achso, war auch witzig. Mein Bruder ist uns besuchen gekommen. Er war in Stavoren mit seiner Comfortina 32, ist einmal über den Teich, über das Eiselmeer gefahren. Und dann ist er am letzten Tag, wo Flaute war, nochmal raus. Haben wir gewartet vor der Startlinie. Also trieben darum, hat mir einen Kaffee gemacht. Meine Frau war noch mit da, auch bei ihm auf dem Boot. Insofern, das war eine runde Sache, wo man ist in, ich finde ja Medemblik und Holland auch einfach so geil. Du bist so nah dran in diesen Häfen.
Medemblik kenne ich nicht, da bin ich nur vorbeigesegelt. Aber so. Holland ist so toll. Toll,
ja, Medemblik hat ja... super. Eben, das ist ja da auch, da gibt es ja drei Häfen sogar und das hat auch, ich meine, dann hast du noch da unten Horn, alles ja mit Historie, noch und nöcher.
wo du einfach schöne Städtchen irgendwie noch hast, eine tolle Atmosphäre und alles ist so fürs Segeln hübsch gemacht, ne? Also das, jeder ist irgendwie, du bist nicht da irgendwie so ein Exot, sondern das ist einfach irgendwie was Wichtiges. Man kommt sich irgendwie wichtig auf, ob es jetzt am Container bist oder auf dem.
Bist du mal die Stane Mastroute gefahren?
Ich habe viel darüber berichtet. Ich glaube, ganz abgefahren, so bin ich nicht, genau.
Aber da weißt du, welchen Stellenwert so ein Segelboot da hat. Ja. Weil wir sind damals auf dem Weg nach London, haben wir, weil da irgendwie Flaute war, sind wir in den Heller raus. Und dann war irgendwie Sturm angesagt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren bis Amsterdam einfach hier durch die, durch die Kanäle. Und dann hast du die erste Brücke irgendwie. Das ist eine vierspurige Autobahn. Und du näherst dich, müssen wir jetzt mal anrufen oder anfunken, dass wir da aufmachen? Nee, du näherst dich und dann siehst du schon, wie die ganzen LKW anhalten, alles hält an und du musst nicht mal bremsen, die öffnen für dich die Brücke und du fährst durch. Für ein
Wollte einziges. Wollte ich gerade erzählen, nicht nur mit so einer Yacht, sondern wir sind ja auch früher ein paar Geschichten mit so einer BM-Jolle, weißt du, kennst ja auch, das sind ja mit Gaffeltakelung, das ist ja das Klassische, wo man auch drauf pennen kann, im Grunde wie ein Kielzugvogel, ein offener, wo du dann deine Isomatte, da habe ich ein paar Mal einen Turn mit meiner Frau gemacht, auch eine Story drüber geschrieben. Und das ist ja dann noch viel krasser. Dann kommst du mit so einem kleinen Boot und denkst, oh Gott, jetzt ist da hinten ist die Brücke, was passiert denn da? Und dann, wo dann der Verkehr drüber rauscht und dann fahren wir dahin, hat sie jetzt noch erzählt, fahren wir in die Richtung, dann die Schranken gehen runter und für unser Pisselboot machen die da mega Stau und stehen da irgendwie an den Schranken, weil da ein kleiner Segler irgendwie durch will. Und das, ich meine, ist inzwischen auch teilweise ein bisschen anders geworden. Da gibt es ja auch automatische Vorrichtungen. Aber ich glaube, so vom Prinzip her und auch, dass sie da einfach so diese, wie nennen sich das, Aquädukte? Jedenfalls bauen sie ja dann die Straßen teilweise unter den Kanälen dann irgendwie durch.
Da sind wir durch zurückgefahren von Amsterdam dann durch und das war ungeplant, weil wir hatten dann ein Problem mit dem Schiff und sind dann erst das nächste Jahr nach London gekommen, in dem Jahr nicht. Ja. Mit der ETA war das noch. Ja. Und dann war Jochens Sohn mit noch. Ja. Und wir waren total verpeilt. Wir hatten auch keine Karten. Wir haben dann wirklich so online
geguckt. Kannst du mit dem Autoatlas konntest du
dann was? Ja, machen. Und dann kam irgendwie, wir waren schon echt lange unterwegs und dann kam irgendwie Navidukt heißen die.
Ja, genau.
Richtig. Aber Gregor hatte gelesen Navidrom. Der hatte sich das falsch, der hat Naviduk gelesen, hat er gesagt, Navidrom. Da kommt dann irgendwann so ein Navidrom. Und da dachte ich so an Schleudersitze.
Ja,
Navidrom hört sich an, du fährst so steil.
Ja,
völlig irre. Also Holland ist echt, das war Maschbude, fand ich toll. Ja. Im Moment ganz schwierig, ist ganz viel kaputt. So.
Ja.
Ja. Nächste Woche sind wir wieder mit Miku, der war live aus Lorient, ne?
Stimmt, da geht gerade richtig viel los. Er ist natürlich auch da mit seinem Mini, muss er natürlich immer gucken, aber da passiert ja gerade. Jetzt gerade heute, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich von Lorient passiert ist, aber der America's Cup, die haben ja auch ihr Team da, AC40, sind da voll sich überschlagen. Oder vielleicht waren die auch schon in Sardinien. Ja, jedenfalls geht eine ganze Menge gerade. Die Saison fängt überall an und Lorient natürlich auch die Mokka-Szene. Boris wird bald sein neues Schiff kriegen, ist auch spannend. Ja, mal gucken.
Ja, das ist jetzt auch, dann kommen wir, die sind ja jetzt auch, was haben sie noch hier? Ich gucke gerade.
Ja.
Die kommen auch irgendwann da an mit ihren Imoca,
was ist das? Stimmt, Tausende beim 1000 Race. Ich gucke auch zwischendurch mal auf den Tracker, wie früher so, ne?
Sam Gutschein ist jetzt vorne. Ja, hier, Violett ist auf dem Tracker auf 2, aber der hält sich gut, also alles gut.
Ja, eben. Das ist immer, das ist ja mega schief da irgendwie, der Tracker. Und die halsen da gerade vor dem Wind hin und her und eigentlich ist sie, aber die muss ja nochmal halten. Aber jedenfalls ist sie ganz eng zusammen und aktuell würde ich sie eher auf 5 da sehen, weil die ja nochmal, aber die sind, glaube ich, innerhalb einer Meile sind die Frauen tatsächlich alle drei zusammen.
Cool.
Und Oro, die fahren ja gleich durch das, ich glaube heute Nacht wahrscheinlich durch dieses Gate und dann wird man sehen können, wer dann dabei ist. Aber da die immer nicht den direkten Weg fahren, sondern halsen müssen auf dem Weg, passt dieses Ranking halt überhaupt nicht. Ist immer ein bisschen sehr missverständlich, aber egal, es ist auf jeden
Fall. Massiv ist nicht relativ gut, also schon.
Ja, die liegen klar vor. Der liegt klar vor.
27 Seemeilen, dann kommen Platz, also sind 7 Boote. Platz 2 bis 6, Platz 2 bis 5, also 4 Boote, haben 26,8 Rückstand bis hat, ist Platz 2 und Platz 5 hat 27,2. Also die liegen irgendwie mal 700 Meter auseinander. Nee, die sind weiter oben, aber nee, die beiden oben sind schon auf 6 und 7 gezählt. Die sind wirklich da im Pulk unterwegs, praktisch.
Genau, die 3, die kannst du sicher zusammensetzen, aber dieser Oro, der ist deutlich Zweiter, wenn der jetzt nicht auf der Flaute sitzt, ne? Aber der ist ja schon weiter nach Lee gekommen und das muss man immer dann zählen. Und der hat sich ja jetzt ein bisschen absetzen können. Aber spannend. Ich dachte, für sieben Boote ist doch eigentlich langweilig. Ist natürlich auch irgendwie schade. Aber das jetzt mal wieder so zu gucken, weil wie gesagt, die Frau Klapschitsch-Lacke mit der alten Malizia schon weit zurück und hat sich da aber wieder rangekämpft. Und das finde ich
schon dass die Ocean Waves World nächstes Jahr wird sich freuen, wenn sie sieben Boote zusammenkriegen. Jetzt haben sie 3, ne? Mit Konrad. Konrad Kohlmann hat gemeldet. Er hat angekündigt.
Ja, ob der dann auch wirklich da ist. Der sagt ja, der hat die Kohle eigentlich.
Er hat doch einen Sponsor. Er hat doch diese.
Ja.
Diese Versicherung, die hat, das ist auf jeden Fall durch.
Er hat eigentlich nicht nur die Kohle, sondern er hat den Zugriff auf ein gutes Boot. Ja. Und dafür braucht er aber mehr Kohle. Und das ist natürlich auch nur dann spannend, das Ocean, wenn er ein schnelles Boot hat, nicht wenn er mit seiner alten.
Wenn du Kohle brauchst, in Australien, Neuseeland sowieso, geht das ganz schnell. Ein Wal retten, hast du Geld.
Ja, genau, da sind wir.
Damit beschließen wir diese herrliche Folge für heute.
Sehr schön.
Tschüss, bis bald. Danke fürs Sprechen und Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.